Hallo an diesem schönen Tag und herzlich willkommen bei Relax and Change. Ich bin Vini, die Gastgeberin dieses Podcasts, und ich freue mich wirklich sehr, dass du dir heute Zeit für diese Episode nimmst. Meine eigene Rückengeschichte ist lang und sie liefert einige spannende Erkenntnisse, unterlegt mit wissenschaftlichen Fakten, die ich gerne bei Relax and Change mit dir teile. Vielleicht helfen sie dir, einen anderen Blick auf deine Schmerzbelastung zu werfen und kleine oder auch große Veränderungen mutig anzugehen. Heute ist eine Premiere. Ich habe nämlich einen ganz besonderen Interviewgast eingeladen. Anne Lechthabe ist mir aus Deutschland zugeschaltet. Anne ist zertifizierte Intesoma-Atemcoach und hat im vergangenen Jahr meinen chronischen Rückenschmerz nachhaltig verbessert. Für mich kam das Coaching mit Anne genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich fühlte mich vor Beginn der Zusammenarbeit mit ihr ja ganz schön überfordert. Ich war gestresst und nach einem halben Jahr starker Schmerzen körperlich und seelisch, ja, wie soll ich das sagen, eigentlich ziemlich ausgelaugt, platt irgendwie. Warum Annes Arbeit mit unserem Atemschmerzpatienten so gut hilft, wird sie heute und zu meiner großen Freude auch in der nächsten Podcast-Folge berichten. Es erwartet dich jetzt ein spannendes und kurzweiliges Interview zum Thema Atemregulierung. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute mein erster Gast bei Relax and Change bist. Herzlich willkommen, liebe Anne.
Hallo, liebe Winnie. Vielen, vielen Dank für die nette und wertschätzende Ankündigung von mir. Ich fühle mich schon jetzt sehr, sehr willkommen hier bei dir.
Das freut mich besonders. So soll das auch sein. Ja, Anne, du bist Atemcoach. Witzigerweise war ja im letzten Jahr, als wir uns auch erst kennenlernten hier bei mir in Südfrankreich, der Atem eigentlich unser erstes verbindendes Thema. Ne? Das war ja irgendwie total, ja, im Nachhinein wirklich irgendwie so ein ganz magisches Ding. Wie genau bist du denn dazu gekommen? Das wird jeden interessieren, der jetzt heute zuhört. Vielleicht kannst du uns auf deinem ganz persönlichen Weg so ein bisschen mitnehmen.
Das wäre toll. Ja, sehr, sehr gerne. Es ist eine etwas längere Geschichte. Ich hoffe, dass sie euch mitnehmen kann und interessant für euch ist. Also wenn man mich gefragt hat, Atmen oder Breathwork, Atemübungen, das war eigentlich nie was für mich. Also Atmen und ich, das hat nie zusammengepasst, wäre dann meine Antwort direkt gewesen. Aber um das, glaube ich, genau zu erklären, hole ich mal ganz weit aus. Ich bin als Kind auf die Welt gekommen oder als Baby auf die Welt gekommen und hatte eine ganz starke Muskelhypotonie. Also das heißt, meine Mutter hat, da war ich ein paar Wochen alt, von den Ärzten gesagt bekommen, dass ich wahrscheinlich nie laufen werden kann, weil ich mich kaum bewegt habe. Ich habe halt geschlafen, ich habe nicht gegessen und mich auch nicht bewegt. Und damals gab es halt eine Form von Krankengymnastik, die meine Mutter dann mit mir praktiziert hat, die nicht besonders schön war, weder für sie noch für mich. Und da ging es halt darum, dass sie zweimal am Tag mich komplett fixieren musste, außer dass sie einen Arm oder ein Bein freigelassen hat jeweils dann und mich so lange festgehalten hat, bis ich als Baby halt das doof fand und irgendwann angefangen habe, mich zu bewegen und dagegen zu wehren, also in so einen Kampfmodus gekommen bin. Und dann habe ich natürlich den freien Arm bewegt. Und das musste sie dann zweimal am Tag so machen, dass ich alle vier Körperglieder, also Arme und Beine, jeweils bewegt habe. Man kann einem Säugling sehr schwer sagen, beweg mal den rechten Arm. Also das heißt, es ging nicht anders für sie, was aber natürlich für sie und für mich sehr anstrengend war. Und ja, ich bin meiner Mama sehr dankbar dafür, weil sie hat damals wirklich gesagt, das werden wir noch sehen. Die wird laufen können und ich konnte auch laufen vor meinem ersten Geburtstag. Also das hat sie eisern durchgezogen mit mir.
Wahnsinn, das ist ja auch eine Leistung deiner Mutter gewesen. Das ist ja furchtbar, einem Säugling sowas antun zu müssen.
Ja, das war natürlich auch unter Tränen meinerseits und ihrerseits.
Oh Gott, furchtbar.
Aber was für mich so der Punkt war, was ich nachher auch festgestellt habe, aber damals mir natürlich noch nicht bewusst war, mein ganzer Bezug zu meinem Körper und zu Bewegung, dem ganzen Thema Bewegung, Körperlichkeit, Körperwahrnehmung, ist sehr gestört gewesen dadurch natürlich, weil Bewegungserfahrungen bei kleinen Babys ist ja so ein, ne, per Zufall bewegen sie die Hand und führen sie zur Mitte und sagen, huch, guck, hier ist ein Finger, was ist das denn? Und das ist ja mit ganz viel Freude und Begeisterung und Leichtigkeit, und das war bei mir immer unter diesem Druck, unter diesem Stress, unter einem Gefühl von Unwohlsein. Und dieses Körpergefühl habe ich, glaube ich, beibehalten danach auch. Also ich hatte eine wirklich schlechte Beziehung zu meinem Körper, weil es immer so ein Gefühl von funktioniert nicht, läuft nicht so schnell. Ich hatte im Sportunterricht bei meinem Grundschullehrer, der hatte damals, alle Mädchen haben immer eine 1 bekommen und alle Jungs immer eine 2, egal was man gemacht hat. Nur ich hatte in Sport eine 3. Also das war so wie 6 minus oder so. Das waren halt so Sachen, diese Beziehung zwischen mir und meinem Körper hat sich halt wirklich nie positiv entwickelt. Ganz, ganz lange nicht. Und irgendwann habe ich wohl gemerkt, dass wenn ich genug will, dann funktioniert der schon irgendwie. Und dann bin ich nach der Schule halt in den Agenturbereich eingestiegen, und da hat er auch sehr gut funktioniert mit wenig Schlaf und viel Arbeit und wenig Essen und
Das kommt mir auch bekannt vor.
Ja, ne, wenn man dann so anfängt, sich auszubeuten.
Genau.
Weil ich habe auch nie gut Grenzen gefühlt. Also wenn man keine gute Beziehung zu seinem Körper hat, dann nimmt man keine Grenzen wahr. Dann fühlt man nicht, das ist jetzt schlecht für meinen Körper. Also wenn du jemanden nicht magst, hörst du auch nicht auf den. Und dann ist es irgendwie auch egal, ob der jetzt sagt, oh, ich bin müde, und sagst, trinkst halt noch einen Kaffee. So, funktionierst du wieder.
Ja, genau. Also man spürt man nimmt diese subtilen Signale auch im Vorfeld, nicht wahr, vielleicht,
genau,
ne?
Genau. Also ich habe sehr viel wahrgenommen, nur mein Körper halt nicht. Und jetzt nicht so, dass ich keine Schmerzen empfunden hätte, das nicht. Aber ich wollte ihn wahrscheinlich auch einfach gar nicht fühlen, würde ich jetzt mal sagen. Und irgendwann bin ich immer mehr krank geworden, Richtung Burnout dann auch, und habe dann so mit Mitte 20 mein erstes Burnout auch gehabt. Und,
okay, das ist ja auch früh, ne?
Ja, das stimmt.
Naja, weil man ja eigentlich in dieser Zeit noch sehr, wie soll ich sagen, also man kriegt es ja auch irgendwie hin, seinen Körper auszubeuten und trotzdem in dieser Maschinerie zu sein. Und also, dass dir so früh diese Grenze gesetzt wurde, ist ja eigentlich gut für dich gewesen, nehme ich an.
Sehr gut. Also mittlerweile ist mein Körper mein großer Freund, also ein ganz, ganz großer Freund.
Ja.
Und der hat immer schon wahnsinnig schnell reagiert. So, und als auch an der Stelle, du hast recht, es gibt bestimmt viele, die hätten das noch 5, 6 Jahre durchgehalten. Bei mir hat mein Körper recht schnell dann gesagt, so nicht. Ja. Und das meine ich mit diesem feinfühlig. Also das ist immer viel, viel Kommunikation da gewesen und sehr schnell. Und das bin ich sehr dankbar, dass ich da nicht noch 5 Jahre in dieser nicht gesunden Routine drin hängen geblieben bin, sondern dann auch erkannt habe, okay, das ist nicht mein Weg. Und dann habe ich gemerkt, okay, was ist mein Weg? Ich habe als Kind schon gerne Yoga gemacht und bin dann aufs Yoga gekommen und habe gesagt, okay, ich mache eine Ausbildung zur Yogalehrerin, komplett andere Richtung. Ich sollte eigentlich die Agentur übernehmen und habe gesagt, nee, ich werde Yogalehrerin, und einmal alles umgeworfen. Habe aber auch da das Grundmuster nicht verändert. Also das heißt, ich habe mir den anstrengendsten Yoga-Stil ausgesucht und habe, man sagt im Ashtanga-Yoga ganz gerne, man braucht 2 Jahre, um die erste Serie zu können. Ich habe es in 1,5 geschafft. Also auch da war es wieder dieses selbe
Leistungsgetrieben sozusagen. Ja.
Genau, und nicht Grenzen vom Körper.
Ja.
Und dann ist es auch da so gekommen, dass Stück für Stück mein Körper halt wirklich durch Schmerzen auch signalisiert hat. Ne, Knie, Gelenke, Schultern, das geht so nicht, das ist zu viel. Und dann war ich auch 3 Monate arbeitsunfähig und habe in der Zeit gesagt, aber das Yoga gehört doch zu mir, und habe dann Stück für Stück, damals gab es noch gar nicht so viel deutsche Yoga-Literatur zum Thema Anatomie und feine Ausrichtung, habe mir ganz viele Sachen aus Amerika dann bestellt und das Stück meinen Körper studiert und wie muss man was ausrichten, damit es gesund sich anfühlt, damit ich das praktizieren kann. Habe da im Selbststudium wirklich sehr, sehr viel lernen dürfen. Aber es war immer noch ein mechanisches Wahrnehmen. So, also es war ein, wenn du das Gelenk so ausrichtest, dann passiert das und das. So. trotzdem war das dann ein Teil meiner Arbeit, den ich sehr geliebt habe mit meinen Schülern, wirklich denen ein Gefühl für ihren Körper zurückzubringen. Weil wenn man so eine Stunde unterrichtet und man sagt, jetzt dreh den rechten Fuß auf und den linken Fuß ein, dann ist es ein typisches Phänomen, dass alle erstmal nach unten gucken. Wo sind meine Füße? Wie bewege ich den jetzt nach rechts? Wie bewege ich den nach links? Also so ein, ohne die Füße zu sehen, die zu bewegen, rein aus dem Körper gefühlt, ist bei den meisten gar nicht vorhanden, weil wir unseren Körper so wenig wahrnehmen. Und das war dann so eine große Leidenschaft von mir, wirklich zu gucken, wie sprechen die Körper meiner Schüler und wie kann ich denen helfen, in diese Kommunikation tiefer einzusteigen. Und dann habe ich aber für mich irgendwie, ja, gemerkt, da fehlt noch was. Und ganz lange auch wirklich gesucht und aber keine Antwort gefunden. Und nach einigen Jahren tauchte dann die Ausbildung aus, die Interzuma Breathwork-Ausbildung auf. Und wurde mir empfohlen. Und habe ich gesagt, nee, atmen und ich, nee, das geht wirklich nicht. Also das passt so gar nicht zusammen. Und dann sagte man, ach, jetzt teste doch
mal. Darf ich kurz unterbrechen? Du sagtest gerade, die tauchte auf. Also hast du dich aktiv um diese Information bemüht? Oder ist jemand zu dir gekommen und hat gesagt, du, wir haben uns ja gerade über Atmung unterhalten. Hier gibt's eine ganz tolle Ausbildung.
Weder noch. Also es ist so, dass ich mit einem Coach gearbeitet habe, sie mit mir gearbeitet hat und ich wahnsinnig viel von ihrer Arbeit gehalten habe. Und sie hat die empfohlen allgemein und gesagt, das sind zwei Freundinnen von ihr, die machen eine wahnsinnig tolle Arbeit. Und da habe ich gedacht, das ist ja spannend. Und wenn sie das empfiehlt, dann ist es bestimmt auch gut. So, dann habe ich mir das angeguckt und gesagt, nee, also das ist wirklich nichts für mich. So, und dann tauchte es aber wieder auf.
Sehr hartnäckig.
Auf, und sehr hartnäckig, es begegnete mir wieder. Und eine Bekannte sagte dann auch, oh ja, ich nehme da auch dran teil. Ich dachte, jetzt macht die das auch noch. Ich gucke es mir doch nochmal an. Und dann bin ich nochmal auf die Seite und dann stand dieser magische Satz da, dass Breathwork oder Atemarbeit oder Atemcoaching eine Bottom-up-Methode ist. Und das war so mein Schlüsselsatz. Mein Schlüsselsatz, wo es darum ging, wo ich gedacht habe, okay, Bottom-up, was bedeutet das? Und dann stand darunter erklärt, dass eigentlich 80% der Kommunikation aus unserem Körper in unseren Kopf kommt.
80%.
Also das heißt, die meiste Kommunikation geht von unten nach oben. Und das war so ein, wow, Moment, bei mir ist irgendwie 95% Kopf und Körper, was sagt der mir überhaupt? So. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, oh wow, ich glaube, da liegt einiges im Argen bei mir. Es war eine Mischung aus Faszination und aus, wovor laufe ich denn da eigentlich gerade weg? Oder was tue ich da gerade? Was weiß ich alles nicht? Wo höre ich gar nicht hin? Und für mich sind immer so Sachen, die mir begegnen, die sich so nach Herausforderung anfühlen. Da denke ich so, okay, das ist es, das mache ich. Und dann war klar, das mache ich. Und bin seitdem total fasziniert von dieser Arbeit und unglaublich dankbar, dass mir diese Ausbildung immer wieder begegnet ist, weil sie mein Leben absolut verändert hat und die Beziehung zu meinem Körper absolut verändert hat. Also noch viel mehr als all die Jahre Yoga bin ich wirklich in die Kommunikation, in das Fühlen über den Atem gekommen.
Ach, das hört sich super spannend an. Also vor allen Dingen, ich finde immer so gut, wie sich so Dinge wirklich entwickeln, ne? Das eine aus dem anderen und auch, das ist natürlich ein Riesenteil deiner persönlichen Entwicklung, aber auch wie sich Einzelteile dann fügen, ne? Und das ist irgendwie so, wenn du beschreibst, gerade dieser letzte Schritt zu sagen, ich mache die Ausbildung, wenn man dann merkt, das ist eine Riesenherausforderung, irgendwie hat man auch schon so eine Ahnung einer Erkenntnis, dass es genau dieses Puzzleteilchen ist, was bei einem gefehlt hat, um wirklich zu verstehen, was eigentlich los ist und wie man sich ein Stück weit auch selbst heilen kann. Das ist, glaube ich, ein sehr kraftvoller Augenblick. Und wenn man dann diese Eingebung auch tatsächlich folgt, merkt man, spürt man, dass man genau auf dem richtigen Weg ist. Ich persönlich weiß ja jetzt, weil ich bei dir ein Coaching schon gemacht habe, aber so manch einer wird sich fragen, was macht sie denn da eigentlich? Atmen kann ja eigentlich jeder, ne? Also das ist ja das, was man als allererstes tut, wenn man auf die Welt kommt, der erste Schrei des Babys, und danach atmet man automatisch. Also Warum braucht man denn überhaupt ein Atemcoaching?
Ja, das ist eine ganz großartige, wichtige Frage, weil ja, atmen kann eigentlich jeder und nicht nur eigentlich, sondern wir atmen ja alle die ganze Zeit, Gott sei Dank, ja, auch automatisch, ohne darüber nachdenken zu müssen, weil die Atmung Teil unseres autonomen Nervensystems ist. Das Faszinierende an dem Atmen oder an der Atmung an sich ist, dass der einzige Bereich ist aus dem autonomen Nervensystem, den wir aber auch bewusst steuern können. Also das heißt, wir müssen nicht übers Atmen nachdenken und machen es automatisch. Wir können es aber auch ganz gezielt beeinflussen und ganz gezielt sagen, ich atme jetzt so und so lang ein oder so und so lang aus. Und dadurch hat die Arbeit mit dem Atem ein wahnsinniges Potenzial, weil wir direkt mit unserem Nervensystem arbeiten können. Und das ist wahnsinnig kraftvoll. Jetzt sagst du, ja, wir atmen doch schon alle, das ist richtig. In unserem Atem können wir aber wahnsinnig gut erkennen, weil er direkt mit dem Nervensystem zusammenhängt, wie unser Nervensystem aussieht. Und unser Nervensystem ist ungefähr das von vor 50.000 Jahren. Und vor 50.000 Jahren haben wir nicht in so einer Form von, ja, Gesellschaft gelebt, mit all den ständigen Eindrücken, die wir haben. Das heißt, die meisten Menschen von uns sind sehr reizüberflutet. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Reize und bewegen uns zu wenig. Das heißt, wenn viele Impulse kommen, ist normalerweise, dass wenn wir uns bewegen, wir diese Energie auch wieder loslassen können, die sich wieder aus dem Körper rausbewegen kann. Wenn aber viele Eindrücke kommen und wir sitzen die ganze Zeit nur am Computer und sind vom Computer Arbeit, gehen wir nach Hause, sitzen auf dem Weg im Auto, kommen zu Hause an, haben zu Hause die Kinder, den Ehemann, ich weiß nicht, die Ehefrau, wer auch immer da ist, was an weiteren Impulsen und an Themen noch da ist, die, ja, Kinder mit den Schularbeiten und. Also das heißt, so dieses Thema Ruhe und Regulierung ist häufig bei uns etwas, was sehr zu kurz kommt. Und das spiegelt sich im Atmen direkt wieder. Durch die Aktivierung, durch äußere Faktoren oder Einflüsse von unserem Nervensystem verändert sich unser Atemmuster. Das bedeutet normalerweise, wenn eine stressige Situation auftaucht, dann reagieren wir in dem Moment, in dem wir den Atem verändern, um unseren Körper in dieser Aktivierung zu unterstützen. Basierend auf dem Thema, dass man früher dann in den Flucht- und Kampfmodus zum Beispiel gegangen ist, weil man etwas machen musste, weil eine Gefahr drohte. Die Gefahren sind heute nicht wirklich vorhanden. Das sind mehr Dinge in unserem Kopf, Sorgen in unserem Kopf, die da sind, die aber trotzdem uns aktivieren. Und wenn wir eine lange Zeit in dieser Aktivierung sind oder immer wieder in diese Aktivierung reingehen, wird das unser neues Normal. Das heißt, das eigentliche entspannte Atemmuster ist dann nicht mehr vorhanden, sondern wir sind in dem aktivierten Atemmuster. Das Schwierige ist halt, dass dieses aktivierte Atemmuster auch unser Nervensystem weiter aktiviert. Ja, also das heißt, wenn es dann draußen entspannt ist, im Außen, du aber in diesem aktivierten Atemmuster bist, weil es dein neues Atemmuster geworden ist, wird es zum Beispiel schwerfallen, dich hinzusetzen und zu meditieren, weil dein System in der Aktivierung ist. Und das ist ein ganz häufiges Phänomen. Ja, und dann entwickeln sich dadurch dysfunktionale Atemmuster. Und sehr, 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 sehr viele Menschen in unserer Gesellschaft haben dysfunktionale Atemmuster.
Super spannend. Eine Anschlussfrage ist, gerade also in Bezug auf Yoga, jetzt bist du ja auch Yoga-Lehrerin. Und im Yoga spielt die Atmung ja auch eine große Rolle. Und zuweilen können die Atemübungen beim Yoga, so habe ich es auch erlebt, herausfordernd sein, beziehungsweise es geht auch oft so weit, dass man gar keinen Zugang findet zu diesen Atemübungen. Und man fragt sich dann, warum das so ist. Also ich persönlich habe die Erfahrung jetzt nicht gemacht. Ich hatte ja Vorerfahrung bezüglich Atemübungen, aber ich kenne ganz viele in meinem Umfeld, mit denen ich zusammen Yoga gemacht habe, die diese Problematik hatten und immer gesagt haben, das ist mir too much und ich komme da nicht mit, ich weiß nicht, das überfordert mich, wie geht das überhaupt und warum ist das so, dass es so schwer fällt, Zugang zu bekommen zu dieser Yoga-Atempraxis?
Also, grundsätzlich Pranayama sind viele tolle Atemübungen, wo die Yogis sich vor vielen vielen Jahren Gedanken darüber gemacht haben, die wirklich auch sehr stark in der Wirkung sind. Und ich glaube, da ist auch direkt ein wichtiger Punkt. Die Yogis haben damals natürlich hatten ein anderes Nervensystem. Es war ein bisschen eine reguliertere Zeit, wo Pranayama entwickelt worden ist. Genau. Und jetzt ist es so, es gibt viele Pranayama-Sachen, die aktivierend sind. Also viele Pranayama-Übungen, die aktivierend sind. Und diese aktivierenden Übungen, wenn die auf ein aktiviertes Nervensystem treffen, sind die natürlich wirklich herausfordernd für das Nervensystem. Und ich kenne viele meiner KlientInnen, die wirklich auch sagen, okay, ich kann mich da nicht drauf einlassen, ich steige da aus. Und das sind häufig die ein aktiviertes Nervensystem haben. Und wie das so ein bisschen wie eine Ahnung vom Körper selber, der dann sagt, Moment, stopp, das ist zu viel. Ich kann da so nicht reingehen, weil wenn ich eh schon bei 180 bin, da jetzt noch mehr Gas reinzugeben, das fühlt sich nicht gut an, das fühlt sich nicht sicher an. Das heißt, im Pranayama, das sind Übungen, die nicht auf ein individuelles Nervensystem zugeschnitten sind, sondern wo der Yogalehrer oder die Yogalehrerin mit einer ganzen Gruppe arbeitet und in dem Moment oft nicht die Kapazität hat und vielleicht auch nicht das Wissen hat, je nachdem, wie die Ausbildung war, zu schauen, wie atmet die Person denn an sich? Wie ist denn das funktionale Atemmuster bei der Person? Atmet die eine Bauch-Zwerchfell-Atmung oder ist die sowieso nur in der Brustatmung? Und wenn sie nur in der Brustatmung ist und der dann eine aktivierende Atmung dazu zu geben, das ist einfach zu viel. Und dann ist unser System so klug und sagt, stopp, das fühlt sich nicht sicher an, da gehe ich nicht rein.
Das ist ja eigentlich super positiv, ne? Ist ja eigentlich ganz toll, wenn man keinen Zugang hat, wenn das Nervensystem in einem Zustand ist, der diese Aktivierung oder diesen aktivierten Atem eigentlich gar nicht zulässt. Es ist interessant, wie man das immer irgendwie als störend oder hemmend sieht, aber es ist eigentlich was wahnsinnig Positives.
Genau, so ist es auch mit dem Meditieren oft. Also ich sehe das ganz häufig, dass die Leute sagen, die zu mir kommen, sagen, oh, ich kann überhaupt nicht meditieren. Und ich sage, ja, das ist gut, das ist richtig. Also da steht immer irgendetwas hinter. Unser Körper ist so klug, der ist so intelligent. Das ist dann wahrscheinlich nicht sicher für die Person. Ja, also wenn du es wirklich...
Wie angenehm, dass du das sagst, weil man ja immer denkt, man kann etwas nicht. Ja, man macht sich ja sofort irgendwie, piesackt man sich mit irgendwelchen Schuldzuweisungen, weil man denkt, ich bin nicht fähig zu meditieren oder ich kann nicht atmen oder sowas. Ne? Und das ist jetzt, finde ich, sehr erleichternd.
Da steht eine Geschichte hinter. Ne? Das ist oft dieses, unser Nervensystem will einfach nur, dass wir sicher sind. Und in dem Moment, wenn du zu sehr runterfährst, das heißt zu sehr. Also wenn du anfängst, von diesem hohen Level runterzufahren, kann es für dein Nervensystem gerade zu viel sein, dass dieser Moment, stopp, es fühlt sich für mich nicht sicher an, in die Ruhe zu gehen. Ja. Warum auch immer. So, und das ist was, da kann der Atem uns Stück für Stück ganz sanft hinführen. Indem wir über ganz einfache Schritte in die normale Atmung wieder hineinkommen. Und erstmal feststellen, atme ich überhaupt normal? Das ist so der allererste Schritt.
Kann ich also über funktionale Atmung mein Nervensystem so weit regulieren, dass ich wieder, sagen wir mal, auf so einem Normallevel bin. Okay. Nur noch mal für die HörerInnen zum Nachvollziehen. Mhm. Woran erkennt man denn eigentlich genau, dass man richtig atmet? Oder gibt es da überhaupt ein richtig und falsch? Kannst du das mal ein bisschen beschreiben?
Ja, also ich mag diese Einteilung richtig und falsch nicht. Also in dem Sinne würde ich sogar sagen, es ist auf jeden Fall richtig, wie du atmest, weil dein Atem hat eine Geschichte. Und die Geschichte formt sich in der Zeit, wo du schon im Bauch deiner Mama warst, in der Schwangerschaft. Ja, also das heißt, das, was sie für ein Nervensystem hat, wie die Schwangerschaft war, das prägt schon dein Atemmuster.
Okay.
Und wie die Geburt gelaufen ist. Zum Beispiel war mein Atemmuster jetzt recht dysfunktional, was natürlich unter anderem auch damit zusammenhängt, wenn du als Baby zweimal am Tag so eine Form von Krankengymnastik machst, die sehr stressig ist, dann wirst du in der Aktivierung bleiben. So, dann wirst du aus dieser Aktivierung nicht wieder ganz rausgehen. Das heißt, auch das prägt das Atemmuster mit. Das bedeutet aber nicht, dass das schlecht ist, sondern der Körper reagiert richtig. Ja, also das ist mir ganz wichtig, dass wenn sich jetzt jemand anguckt, wie er atmet, dass es nicht darum geht, so, oh nein, also ich atme ja total falsch, das mache ich nicht richtig, sondern das machst du richtig, weil das die Geschichte deines Körpers ist. Wenn du Schmerzen hast, wirst du nicht besonders entspannt in den Bauch oder in diese Bauch-Zwerchfellatmung atmen können, erstmal wahrscheinlich, weil es der Atem dich in den Körper führt. Und dann ist das möglicherweise ein Punkt, wo du sagst, oh, ich habe so viel Schmerzen. Und dann dein System sagt, Moment, da will ich gar nicht so ganz rein. Ich bleib lieber oben in der Aktivierung, da fühle ich vielleicht gar nicht so viel. Ja, also das heißt immer, all das, was da ist, ist richtig. Es erzählt nur. So. Und was wir machen können, ist halt, indem wir uns den Atem anschauen, zu gucken, okay, das würde ich gerne sanft verändern, weil eigentlich möchte ich gerne in meinem Körper sein und ich möchte mich mehr wahrnehmen und ich möchte mein Nervensystem regulieren. Also gucke ich mir die Sprache sanft an und verändere es vorsichtig. Und der erste Schritt ist, also der allererste Schritt ist wirklich dieses Thema Nasenatmung. Die Nasenatmung ist ganz, ganz wichtig. Die Nase ist zum Atmen da, ja. Der Mund zum Essen. So. Und in dem Moment, wenn wir viel durch den Mund atmen oder tagsüber oder nachts durch den Mund atmen, gehen wir in eine Aktivierung des Nervensystems. Okay. Das bedeutet, wenn man sich einfach heute schon mal anschaut, wie atme ich gerade oder über den Tag verteilt, wie schnell atme ich eigentlich schon durch den Mund? Wenn ich die Treppe hochgehe, atme ich dann schon durch den Mund? Oder kann ich das auch, wenn ich nur durch die Nase atme? Gibt es viele Leute, die sagen, ich kann gar nicht gut durch die Nase atmen, die ist irgendwie zu oder nicht so ganz offen. Da gibt es diesen Satz, use it or lose it. Also wenn wir nicht durch die Nase atmen, setzt die sich immer weiter zu. Das ist leider so. Das heißt, das kann man aber Gott sei Dank auch wieder, je mehr man die dann nutzt, auch wieder verändern. So, das ist Gott sei Dank die andere Richtung auch wieder. Also das ist so der allererste Schritt. Wirklich ganz einfach zu gucken, was ist mit der Nase? Oder atme ich durch den Mund? Der nächste Schritt ist das Thema, wohin atme ich? Atme ich viel oben in den Brustkorb oder atme ich in den Bauch runter? Wobei, da sind wir bei dem Punkt, was auch dein Thema ein bisschen war. Bauchatmung ist nicht gleich Bauch-Zwerchfell-Atmung. also da geht es halt wirklich darum, wenn man die Hände seitlich an die Rippenbögen legt, ne, links und rechts, seitlich unten an die Rippenbögen und dann in die Hände hineinatmet. Also mit der Einatmung bewegen sich die Rippenbögen in die Hände hinein, mit der Ausatmung die Hände wieder in den Körper zurück. Und wenn man dahin atmet, dann bewegt sich das Zwerchfell wirklich nach unten in den Körper hinein und dadurch bewegt sich die Bauchdecke. Und man kann auch die Seiten schön festhalten und nur den Bauch.
Ja, so habe ich das gemacht. Ne, ich dachte auch, das fühlte sich auch richtig an. Also ich kann gar nicht sagen, dass ich das irgendwie falsch anfühlte, bis ich es dann von dir richtig gelernt habe und das eine ganz andere Sache war sofort. Also
und das ist wirklich so ein ganz großer Schlüsselpunkt, weil da kommt schon ganz, ganz viel Entspannung in den Körper einfach rein. Das ist immer der Punkt, wo ich sage, Atemcoaching braucht gar nicht viele, viele, viele Einheiten, sondern es ist oft nur so zwei, drei Sachen, so Impulse zu setzen. Dann guck dir das an, schau mal da, was passiert denn da? Wo man dann merkt, dass man allein durch diese Bauch-Zwerchfell-Atmung in die Ruhe reinkommt. Oder merkt, wow, wie sehr halte ich eigentlich den Bauch fest, wie sehr halte ich eigentlich den ganzen Bereich fest und dadurch ganz viel Entspannung ins Nervensystem.
Also das kann ich absolut aus meiner Erfahrung nur bestätigen. Also das, es hat vor allen Dingen relativ schnell funktioniert, nachdem ich wusste, wie es richtig geht und du mir verschiedene Atemübungen gezeigt hast. Also das war schon ganz erstaunlich, ja. Zumal ich ja hier auch, das wissen jetzt die HörerInnen auch, habe ich ja vorher über Atem schon gesprochen, ne, über Atemübungen und hielt mich also für durchaus schon, sagen wir mal, ich will jetzt nicht übertreiben, nicht versiert, aber zumindest so kundig, ja, was das angeht, auch durch meinen Sport und so. Musste aber dann wirklich ganz schnell merken, dass ich also wirklich rudimentäres Wissen nur habe und da noch ganz, ganz viel Luft nach oben ist, worauf ich mich auch sehr freue, in Zukunft dann noch sehr viel von dir zu lernen. Das ist ein super spannendes Thema. Ich habe jetzt noch eine Abschlussfrage für heute. Wir sind nämlich jetzt schon recht fortgeschritten von der Zeit. Ich würde gerne wissen, die SchmerzpatientInnen, die Relax and Change regelmäßig hören, sind ja Atemübungen, wie ich gerade gesagt habe, zur Stressreduktion ein Begriff. Jetzt ist es ja so, dass wir unter Schmerzbelastung quasi unter Dauerstress stehen und wir fühlen uns immer, ich glaube, ich kann dafür alle SchmerzpatientInnen sprechen, wie losgelöst von unserem Körper. Dieser Zustand ist ja sehr, sehr unangenehm. Also der Schmerz führt uns raus aus dem Körper. Was konkret bewirkt das Atemcoaching? Ganz, also wirklich im Körper einer Schmerzpatientin, wie können wir uns das vorstellen?
Ja, also das Atemcoaching oder die Arbeit mit dem Atem führt dich ganz sanft wieder in den Körper zurück. Und zwar führt es dich in einer Kommunikation in den Körper wieder zurück. Es geht da nicht darum zu sagen, okay, du machst jetzt die Übung und dann bist du wieder im Körper, sondern es geht um einen Dialog. Es geht darum, du machst eine Atemübung und lernst zu hören, wie reagiert mein Körper darauf. Um zu verstehen, was brauche ich? Weil was wir lernen können über das Atmen, ist, dass wir uns das Gefühl von Sicherheit zurückgeben. Das heißt, die Atemübungen können uns ganz toll unterstützen, zu merken, ich bin sicher. Ich bin sicher in meinem Körper, ich bin sicher in meinen Schmerzen.
Wichtiger Punkt, ja.
Und das darf natürlich bei Schmerzpatienten sehr angepasst sein vom Tempo. Also jemand, der einfach, ich sag jetzt mal, auf der Arbeit viel Stress hat, den kann man natürlich über Atemtechniken sehr viel schneller in die Regulation bringen und sagen, okay, geh zurück in deinen Körper, so ungefähr, ja. Bei Schmerzpatienten ist das natürlich etwas, was man sehr sensibel sich anschauen darf. Und immer, deswegen ist mir dieser Dialog so wichtig, zu gucken, okay, wir machen eine sanfte Übung und schauen, wie reagiert dein System. Mhm. Kannst du dich darauf einlassen? Oder sagst du, boah, ich könnte überhaupt nicht, ich weiß auch nicht, ich habe ja keine Zeit dafür gefunden. Und ne, so, das sind oft Punkte, wo man schon hellhörig wird und sagen kann, okay, das fühlt sich noch nicht sicher an. Lass uns schauen, wie finden wir Möglichkeiten, dass es sich sicher für dich anfühlt, Stückchen für Stückchen ganz sanft in den Körper zurückzukommen, ins Fühlen zurückzukommen. Und wenn wir in die Regulierung zurückkommen, ist es so, dass wir dann auch erst in Veränderungen gehen können. Du hast so eine tolle Podcast-Folge dazu gerade gehabt, die ich sehr feiere. Mit dem Selbstvertrauen. Mit dem Selbstvertrauen. Mhm. Wo ja auch das Thema Veränderung auch noch mit drin ist, aber auch das Thema sich selbst vertrauen. Und sich selbst vertrauen, auch das ist so dieses Sicherheitsgefühl. Ja. Und der Atem hilft dir, in dieses, okay, ich kann mich in mir sicher fühlen, zurückzukommen. Und erst wenn wir uns sicher fühlen, können wir auch wirklich Veränderungen angehen. Weil solange wir im Flucht und Kampf sind, in der Aktivierung oder sogar im Shutdown, im totalen Rückzug, weil es so extrem ist, können wir nichts verändern. Egal wie sehr wir das wollen. Weil unser Körper, unser ganzes System einfach sagt, stopp, es geht nicht. Ich brauche alle Kraft zum Kampf oder ich brauche alle Kraft zum Shutdown. Da ist kein Potenzial, mein Leben jetzt zu verändern. Und da hilft wirklich der Atem zu sagen, okay, du bist sicher. Die Muskulatur entspannt, wenn das Nervensystem entspannt, entspannt die Muskulatur, was ja ganz stark auch wieder mit dem Schmerzthema zusammenhängt. Und dadurch kann dann auch wieder Veränderung stattfinden.
Toll.
Ja.
Es ist so ein wahnsinnig spannendes Thema. Aber Gott sei Dank haben wir noch eine zweite Folge. Und da werden wir ein bisschen tiefer einsteigen. Ja. Ich möchte zum Abschluss noch auf ein paar Sachen hinweisen. Mir persönlich hat das Atemtraining mit dir in dieser chronischen Schmerzphase wirklich unglaublich gut geholfen. Und ich werde die Übung, oder ich mache das ja auch schon, definitiv in meinen Schmerztherapieplan einbauen. Ich habe zurzeit keinen chronischen Schmerz, darüber bin ich sehr froh. Ich bin sehr aktiv, aber habe ja immer mal Schmerzphasen in meinem Alltag. Und da hilft mir das wirklich wahnsinnig gut. Kann das auch nur wärmstens empfehlen. Ja, und ich habe also nicht nur von dir bisher sehr viel gelernt, sondern wir haben ja auch schnell festgestellt, dass sich unsere beiden Ansätze super gut ergänzen. Und es wir haben dann ein bisschen nach rechts und links geguckt und gemerkt, dass es ein vergleichbares Coaching-Angebot bisher auch eigentlich noch gar nicht gibt. Deshalb haben wir es geschaffen.
Und es gibt von uns, also von dir, liebe Anne, und mir bald einen 6-wöchigen Live-Online-Kurs, der halt auf 2 Ansätzen basiert. Mhm. Du hast es vorhin gesagt, was dir so gefallen hat, ist also bei der beim Breathwork der Bottom-up-Ansatz. Der wird quasi kombiniert mit Top-down. Also das ist dann mein Part, eher vom Kopf her, aus dem Mentaltraining kommend, mit viel theoretischem Wissen. Das jetzt erstmal so ganz knapp beschrieben. Der Kurs beinhaltet 2 Live-Coaching-Termine mit Anne und mir pro Woche über einen Zeitraum von, wie gesagt, 6 Wochen. Sowie darüber hinaus ergänzenden Möglichkeiten des Austausches, der Wissenserweiterung und auch der Stressreduzierung. Habe ich irgendwas vergessen, Anne? Oder sollen wir tiefer schon einsteigen? Wir wollen ja erstmal neugierig machen. Ne? Also.
Wir wollen erstmal neugierig machen. Das ist auf jeden Fall ein sehr umfangreicher Kurs.
Genau. Und ich glaube wirklich, das Besondere, dass wir live, also dass es 2-mal in der Woche uns beiden zusammen gibt im Coaching, ist, glaube ich, wirklich ziemlich ungewöhnlich und auch, glaube ich, das Besondere daran.
Ja, ich glaube, dass das sehr kraftvoll wird, die Kombination von, dass wir einerseits das Nervensystem mit dem Körper durch die Atmung oder Atemarbeit vorbereiten, also einen Nährboden schaffen, der offen ist für. Weil ich glaube, das kennt man oft, dass man Coachings oder Mentaltrainings macht, also ich persönlich kenne es zumindest so oft, und man aber eigentlich die Offenheit, die Sicherheit gar nicht hat, sich da ganz drauf einzulassen. Und hier nehmen wir beides mit. Also das heißt, den Input von dir, vom Mentaltraining, der aber auf eine Offenheit vom Nervensystem und vom Körper trifft, zu sagen, okay, ich kann mich einlassen, ich fühle mich sicher, oder halt Tools bekommt, um immer wieder zu sagen, okay, es ist sicher für mich, in diese Prozesse reinzugehen. Also dass sich das so gegenseitig unterstützt. Und das sind, glaube ich, 2 sehr kraftvolle Tools, die wir da mitgeben, die ja auch nicht nur für 6 Wochen sind, genau, sondern das eigentlich mehr so ein Werkzeugkoffer sein wird, den wir euch da an die Hand geben, der euch dann durch euren Alltag und euer Leben begleiten soll oder darf.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen, außer dass natürlich, also wir richten dieses Angebot an SchmerzpatientInnen in chronischen, aber natürlich auch akuten Schmerzzuständen, und natürlich ist jede andere ebenfalls herzlich eingeladen, teilzunehmen. Bei Interesse kannst du dich bereits jetzt auf die Warteliste setzen lassen, indem du uns einfach über Instagram eine DM schickst, entweder Anne oder mir oder uns beiden. Du findest wie immer alle Kontaktdaten natürlich in den Shownotes zu dieser Episode. Und solltest du vielleicht noch unsicher sein, dann lass dich auch gerne im anstehenden Insta-Live oder im kostenlosen Webinar davon überzeugen, dass wir da sind und dir helfen können, stressreduziert und gestärkt durch deine Schmerzbelastung zu kommen. Beide Termine stehen in Kürze an. Wir werden auf Instagram dazu die Informationen dann veröffentlichen. Und natürlich gibt es auch in der nächsten Podcast-Folge nochmal weiterführende Informationen zu unserem Kursangebot. Sag es auch gern schon weiter, falls dich das jetzt neugierig gemacht hat. Wunderbar. Wir sind jetzt am Ende dieser Episode und ich hoffe, du fühlst dich gut informiert, inspiriert und auch unterhalten. Wenn du in der Familie oder bei dir im Freundeskreis Menschen mit Schmerzbelastung kennst, dann teil, wie gesagt, den Podcast sehr gerne. Und natürlich freue ich mich, wenn du Relax and Change abonnierst und vielleicht sogar eine Bewertung hinterlässt. Dafür wäre ich dir sehr dankbar. Liebe Anne, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Hat mich total gefreut.
So sind wir. Mich auch. Danke für die Einladung.
Ich weiß, dass du die Kraft hast, Veränderungen mutig anzugehen. Ich glaube an dich. Tu du es auch. Alles Gute, deine Winnie.